Archäologisches Material ist nicht stumm, es spricht seine eigene Sprache.
Hallo und willkommen bei Artefakte erzählen, unserem Archäologie-Podcast. Ich bin die Natascha.
Ich bin die Susanne, ich bin die Archäologin.
Ja, und ich nicht. Und ich stelle heute ein paar Fragen an dich und ich habe eine Überraschung für dich.
Du hast eine Überraschung für mich?
Ja. Weißt du was?
Was denn?
Wir haben heute einen Gast.
Nein!
Ja, das erste Mal.
Super.
Ja.
Der darf... schon in Folge 5.
Ja.
Guter Schnitt.
Ja, jede 5 Folgen.
Ja, könnte hinkommen dann. Ja.
Nein, das ist zu viel.
Das ist zu viel Arbeit. Das schaffen wir schon. Wieso? Das ist weniger Arbeit für uns. Wir haben ja dann einen Gast.
Das ist wahr.
Ich muss nur ein kleines Feedback vom letzten Mal bringen.
Bitte.
Es ist weniger Feedback als ein Korrigieren eines Fehlers, mehr Culpa. Ich gebe es zu. Ich habe das letzte Mal behauptet, in dieser Zisterne, im Bosco Reale, in der Villa, hat das Skelett einen Geldbeutel mit 10.000 Goldmünzen bei sich gehabt. Da ist mir eine kleine Null reingerutscht. Das sind nämlich nur 1.000 Goldmünzen gewesen. Also die römischen Auris sind ja eh kleiner als die klassischen Goldmünzen, aber trotzdem, weil 10.000 ist dann schon ein bisschen viel. Sorry, falls es irgendjemandem aufgefallen ist. Ich habe es jetzt korrigiert, ansonsten...
Mir nicht, aber man darf ja übertreiben.
Sollte man nicht
immer. Okay, gut. Also wie schon gesagt, wir haben heute unseren ersten Gast hier, der sich unter gar nicht so viel Nötigung hoffentlich dazu bereit erklärt hat, heute uns ein bisschen was über seine Beschäftigungstherapie zu erzählen. Herzlich willkommen und hallo, Herr Manfred Lehner.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gern. Wir reden heute ein bisschen über die Römer.
Gott sei Dank.
Wieder mal. Und den Schöckel. Und du hast gemeint, du stellst uns den Gast einmal kurz vor.
Ja, genau. Ich möchte Manfred kurz vorstellen. Als gebürtiger Leobner hat er in Graz klassische Archäologie und Kunstgeschichte studiert an der Uni und ist seit 1988 bereits am Institut für damals noch klassische Archäologie, dann zwischendrin Archäologie und jetzt Institut für antike Fachbereich Archäologie beschäftigt, als Assistent und hat unter anderem vielfältige Grabungserfahrungen im In- und Ausland gesammelt. Ich habe gesehen, dass du unter anderem in Ephesus warst.
Lange her, ja.
Manfred hat eine Diplomarbeit geschrieben über ein Thema, das ein bisschen außergewöhnlich ist, nämlich über die Sesklo- und Dimini-Kultur beziehungsweise über bronzezeitliche Funde aus Thessalien. Funde, die hier an der Sammlung im Institut gelagert sind. Die Dissertation hat ihn dann allerdings zeitlich und räumlich woanders hingebracht, räumlich in die Nähe von der Uni, nämlich in die Lechgasse. Die Dissertation handelt nämlich über die Archäologie des Lechhügels, von der Prähistorie bis rauf zur Kirche im Mittelalter. Und es war 1995 und seine Habil hat er dann über Binnennoricum Carentanien zwischen Römerzeit und dem Hochmittelalter verfasst, 2009. Das heißt, eigentlich einen Schwerpunkt, der sich inzwischen so abzeichnet im Bereich des Mittelalters. Projektleitungen hat er gemacht, unter anderem für die Fundaufarbeitungen vom Grazer Hauptplatz, Grabung und Aufarbeitung der Burgstelle Turne Gradiscena Turna in Kärnten im Rosental, wo ich das erste Mal die Freude und Ehre hatte, bei ihm zu graben, überhaupt die erste Zusammenarbeit. Und dann auch Grabung und Aufarbeitung unter anderem des Franziskanerklosters in Graz. Das heißt auch wieder eher mittelalterlicher Schwerpunkt. Lehrveranstaltungen hält er an der Uni über Feldarchäologie und auch über mittelalterliche Themen.
Sehr schön. Und wir sind ja heute da im Kontext von einer neuen Ausstellung im Schloss Eggenberg. Die Römer auf dem Schöckel. Die ist noch zu sehen bis zum 31. Oktober 2021 und wer möchte, sehr empfehlenswert, habe ich gehört. Ich war noch nicht drüben, Entschuldigung. Ich werde es noch nachholen, versprochen. Ich werde es noch nachholen.
Ich war bei der Eröffnung und was für eine Eröffnung, das war inklusive
Flucht. Inklusive Hagelschauer von inklusive, der Schöckelhexe.
Genau, direkt, also ja. In dem Moment, wie sie erwähnt worden sind, nämlich beim Vortrag hat es zum Hageln angefangen. Ein Zeichen.
Was für ein Zeichen nämlich? Was bedeutet das jetzt? War das eine Einweihung?
Gute Frage. Ja,
okay. So als Missfallen der Götter.
Ah, Missfallen?
Wie weiß man?
Na, die Ausstellung, also ich finde sie sehr schön gemacht. Also
Nein, das Missfallen der Götter, dass wir ihren Götterberg da oben herum tun.
Ach so,
gegraben.
Ja.
Okay.
Ja.
Okay.
Hat mich schon 4 Autoreifen gekostet.
Ah ja?
Ah.
Ja.
Wieso hat die das 4 Autoreifen gekostet?
Die Forststraße hat mir 4 Autoreifen gekostet, trotz vorsichtiger Fahrweise und trotz Allradauto.
Oh je.
Heuer 2.
Also nicht ganz ohne Risiko, Archäologe sind.
Nein.
Du warst ja Projektleiter bei dem Projekt und unter anderem Kurator dieser Ausstellung. Was hat man denn mal so allgemein gesagt, was hat man denn gefunden dann?
Erstaunlicherweise hat sich diese Fundstelle, der schon länger bekannt ist, als römerzeitliches Höhenheiligtum erwiesen, mit zeitlichem Schwerpunkt im späten 3. und frühen 4. Jahrhundert, was auch erstaunlich ist, weil es also vom ganzen Habitus her eindeutig paganes, also heidnisches Heiligtum ist. Mit dem Christentum hat das noch nicht viel zu tun, obwohl es ja auch Sagen gibt, dass es eine Kirche oder eine Kapelle zumindest an dieser Stelle gegeben hätte, von der wir allerdings keine Spuren finden konnten, weder von einer frühchristlichen Kirche noch von einer mittelalterlichen oder frühneuzeitlichen, wie die Sage berichtet. Funde sind ja schon länger bekannt gewesen von oben, die immer wieder so in der Literatur als Fußnote herumgegeistert sind. Es gibt in dem berühmten Schöckelbuch von 1998, das von einem Mitarbeiter des Landesarchivs verfasst worden ist, der immer alter Schöckelgeher war, so ein richtiger Schöckelfex war. Der weiß von 3 Münzen zum Beispiel, schon römischen, die aber damals immer so als Verlustfunde von Hirten abgetan wurden, und zwar schon in einer Zeit, wo eigentlich noch gar nicht so klar, zumindest nicht archäologisch nachgewiesen war, dass die Römer Almwirtschaft betrieben haben überhaupt, was ja mittlerweile nachgewiesen ist. Hat man also damit gerechnet, dass in 1400 Meter Seehöhe die Römer oder römische Hirten, wie auch immer, irgendeine Münze verlieren können. Hat damals überhaupt noch nicht gedacht, dass das ein Heiligtum sein könnte. Auf Kartierungen zwischenzeitlich in den frühen 2000er Jahren scheint es einfach eine Siedlungsstelle auf. Also es ist schon bekannt, dass dort Funde sind, und wir haben immer schon gedacht eigentlich, was ist da oben, und man könnte doch einmal in der Nähe was machen und so weiter. Meine Frau hat zum Beispiel zu mir gesagt, ja, warum fährst du nicht mehr ins Ausland ausgraben, du könntest ja auch mal auf dem Schöckel zum Beispiel ausgraben. Ja.
Ja, ja.
Und das hat sich dann irgendwie, hat sich das Ganze dann verdichtet, vor allem also nachdem 2014 ein Jahr mit vielen Maulwurfshügeln war, und da ein Kollege, der eigentlich Erdwissenschaftler ist, der uns immer wieder Scherben von interessanten Fundpunkten daherbringt, der mit einem ganzen Sack Scherben gekommen ist, da waren 300 Scherben drinnen, aus Maulwurfshügeln geglaubt hat, und die von denen 295 römisch waren. Und das war sozusagen die Initialzündung, der Startschuss, dass wir gesagt haben, wir versuchen, da mal was durchzuführen, und haben zuerst also einen Metallsondensurvey durchgeführt, dessen Ergebnisse dann eigentlich gleich so vielversprechend waren und auch gleich darauf hingedeutet haben, dass es da um ein Höhenheiligtum handeln könnte, dass das dann so jährlich in kleinen Kampagnen, No- bis Low-Budget-Kampagnen, immer weitergeführt hat werden können.
Ja, also es hat angefangen mit Scherben, das war schon mal ein Hinweis
darauf. Ja, mit Streufunden hat es angefangen. Ja, genau. Ja.
Das war mal ein Hinweis, und dann hat man jährlich weiter.
Genau, ja, also wir haben 2015, also an 3 Tagen nur diese Fundaufsammlung durchgeführt. Ja.
Mhm.
Dadurch auch die Raubgräber getriggert, die dann also etliche Löcher oben gemacht haben. Aber nicht viel gefunden haben, weil ja zum Glück der Schöckl ein Touristenberg ist, und dort auch sehr viel Müll herumliegt. Also Kronenkorken, früher die von den Aludosen, wo die Laschen noch runtergegangen sind, Staniolpapierln, Sonnencreme, Tuben und so weiter und so fort liegen. Auch Münzen, wo jemand in seinen Hosensack greift und dann eine Münze rausfällt, sind sehr viele, also insgesamt mehr als antike Münzen, dort rezente Münzen herum, ja.
Und wie ist man dann auf die Dinge gestoßen, die jetzt in der Ausstellung sitzen?
Ja, das war zuerst einmal durch den Survey, wo sozusagen in nur 3 Tagen gleich mal 2 römische Fibeln, also Kniefibeln aus dem 2. und 3. Jahrhundert und auch gleich Münzen vom späten 1. bis zum mittleren 3. Jahrhundert herausgekommen sind, mehr oder weniger auf Anhieb. Auch eine kleine Bleistatuette, die eigentlich sonst nur im Bereich von Heiligtümern vorkommt. Die gibt es sonst eigentlich nirgends, die entweder ein Gladiator, aber wir glauben eigentlich eher ein Gott darstellt, wahrscheinlich ein Mars, einen Mars darstellt, ist leider ein bisschen fragmentiert. Das Bundesdenkmalamt hat gleich angebissen, sozusagen zum Glück auch. Die haben auch immer wieder Förderungen für die Grabungen bereitgestellt. Übrigens, kleine Geschichte nebenbei mittlerweile, also seit der unserer geliebten Vorgängerregierung hat ja der Finanzminister gesagt, es gibt für die Unis keine Subventionen des Bundesdenkmalamtes mehr, weil zu staatsnah, ne? Also wir müssen das jetzt, die Kollegen vom Landesmuseum waren so nett für dieses Jahr, diese Subvention, die das Bundesdenkmalamt immer bereitwillig gibt, zum Glück zu beantragen für uns und auch zu administrieren, was gar nicht so wenig Arbeit ist. Und dann hat das Bundesdenkmalamt gesagt, Advocatus Diaboli gespielt, mehr oder weniger, die Kollegin Steigberger, und hat gesagt, ja, das ist ja alles nur vom Ostplateau verlagert oder irgendwie heraufgeführtes Zeug oder so. Das heißt, die erste Grabung hatte eigentlich das Ziel, dort in der Hauptfundfläche dieser Fundabsammlung einmal nachzuweisen, dass überhaupt römerzeitliche Schichten in situ sind, dass die dort überhaupt liegen und auch mit C14-Datierungen das nachzuweisen, was uns also gleich im ersten Jahr 2013, da haben wir eine ganz kleine, klassische 4x4 Meter Fläche nur gemacht, haben wir nur eine Woche Zeit gehabt bei kurz, Schnee im Mai.
Ja, kurz zur Erklärung, C14-Datierungen.
Also Radiokarbon-Datierung ist also diese häufigste naturwissenschaftliche Altersbestimmungsmethode, wo eben organische Materialien durch den Halbwertszeitzerfall des radioaktiven Isotops Kohlenstoff 14 datiert werden können. Und was in der Römerzeit ehrlich gesagt wenig Sinn hat, weil das Fundmaterial in der Römerzeit so gut datierbar ist, dass man mit diesen Ranges, die diese C14-Datierung, diesen Labormessungenauigkeiten, die also immanent sind, Daten rauskriegt, die dann, also ein Datum ist zum Beispiel 125 bis 250.
Ja.
Das geht mit dem Fundmaterial in der Römerzeit genauer, wobei wir da in dem Fall also sozusagen, um den zusätzlichen Nachweis zu haben, dass die Schichten in situ sind, die diese Methode herangezogen haben.
Alles
und
klar.
Das Geld investiert haben, zum Glück. Ja,
zum Glück. Genau.
Ja,
super.
Also das zweite Datum ist 250 bis 390. Ne? Mhm. Also da kann man mit dem Fundmaterial normalerweise genauer datieren.
Wenn ziemlich genau. Also wissen recht genau, wo
es herkommt. Ja, das geht oft auf ein Jahrhundertviertel und so weiter schon genauer. Ja.
Also anscheinend waren die Römer am Schöckl ihren Göttern sehr nahe. Woran liegt das? Welche Götter sind hier damit gemeint?
Ja, also, dass die Antike im Großen, und die Römer sind ja Teil der Antike, auch die späten Römer sind immer noch Teil der Antike, dass die Antike Götter sowieso in der Natur überall vermutet, bei jeder Quelle, bei jedem Baum, irgendwo sozusagen kann eine Nymphe herausspringen, zumindest.
Ne, unterm Stein.
Genau. Und auf Berggipfeln, noch dazu auf so Bergen, die offensichtlich Wetter ankündigen, nicht? Oder Gewitter anziehen oder so, und die halt so einen schwarzen Hut haben und jetzt auch noch in Bauernregeln zum Teil vorhanden sind und die als Hexenberg gelten und so, weil da die bösen Hexen rauffliegen und schlechtes Wetter für Graz machen. Mhm. Und die Römer haben auch keine Angst vor Höhe, also die Alpen sind nie ein Problem gewesen für die Römer sozusagen und sind dort ohnehin gern auf den Berggipfeln. Also das ist jetzt nicht so, per se ist diese Fundstelle keine Sensation, weil das also keine Ausnahme darstellt, dass auf irgendwelchen Gipfeln römische, vor allem auch kultische oder militärische Infrastruktur vorhanden ist, ich nenne es einmal so einfach. Ja.
Ja, weil sie sich gern, also es ist immer wieder irgendwas auf Hügeln, auf irgendwelchen Gipfeln.
Ja, genau,
auf,
immer wieder. Das immer wieder. Obwohl die Siedlungen, also die Römerzeit, vor allem die klassische, normale Kaiserzeit eigentlich, wie Gerald Fuchs das ausgedrückt hat, die Epoche ist, die mehr als alle anderen die Täler zum Siedeln bevorzugt. Ne? Aber die Heiligtümer sind anscheinend doch oben.
Ja.
Und in der Spätantike ist ja sowieso diese berühmte Vertikalverschiebung, wo man dann in Sicherheitslagen geht auf dem 4. Jahrhundert. Ja? Teilweise schon auf dem 3. Jahrhundert.
Alles klar. Also kann man annehmen, dass hier jetzt am Schöckl Rituale stattgefunden haben?
Ja, mit Sicherheit. Also es sind die Fundlagen. Also das Zusammenspiel zwischen Fund und Befund, die Mauern, wie die Funde bei den Mauern liegen, auch die Art der Funde, die Qualität der Funde, sprechen also ganz eindeutig dafür, dass es sich da um ein Heiligtum handelt, dass das also Weihefunde sind, die dort aufgefunden sind. Das sind keine, keine Siedlungsschichten, ja. Das hat nichts, also zumindest von der Fundqualität her, nichts mit einer Almwirtschaft oder so zu ja. tun. Das ist sehr eindeutig.
Eindeutig religiös.
Mhm. Ja, ja, eindeutig mhm. religiös, mhm. kultisch konnotiert, ja.
Weil du Befunde erwähnt hast, was habt ihr für Befunde oben gehabt?
Also wie gesagt, ausgehen, das haben wir ja vorher gesagt, tut es natürlich von den Funden, die also in diese Richtung schon interpretierbar waren. Wir haben im ersten Jahr, wo es also nur um diesen stratigraphischen Nachweis gegangen ist, zwar schon ein Gebäude isolieren können, und zwar so ein alpines Blockgebäude, dessen Unterlegsteine noch da waren, das gleich ausschaut wie irgendwelche Almhütten oder Heustadeln jetzt immer noch ja. ausschauen. Das ist einfach alpine diachrone Bauweise, die nicht verloren gegangen ist. Und also jetzt, das war natürlich noch nicht das Heiligtum von der Bauform her interpretierbar, aber wir haben dann doch am eigentlichen Gipfel, am Ostgipfel, wirklich auf der Kuppe des Ostgipfels, wo also dann ein Mauerzug auch schon obertägig sichtbar gewesen ist, ist es uns gelungen, zumindest Reste dieser Mauerteile eines Kultgebäudes auszugraben, deswegen Kultgebäude, weil also es einen inneren Sockel gibt, der also auch mhm. manchmal reinträgt und so weiter, und wo also die Fundlage so eindeutig ist, dass das eindeutig dort deponierte Weihfunde, also vor allem Münzen im Umfeld des Kultgebäudes sind. Mhm. Die anderen Kultorte sind jetzt noch nicht mit Architektur, mit nachgewiesener Architektur verbrämt. Das scheinen eher eben diese Naturerscheinungen zu sein. Einerseits, die am Schöckl natürlich hauptsächlich Karsterscheinungen sind, also Dolinen, ja. Löcher, wo wir in einem Fall einen Vorplatz einer solchen Doline ausgegraben haben. Die Doline war mal, weil das eine Leergrabung damals war, die war mir noch sozusagen ein bisschen zu heiß, weil das methodisch ein bisschen logistisch ein bisschen anspruchsvoller wäre.
Okay.
Nächstes Jahr gehen wir es vielleicht doch an, auch im Zuge einer Leergrabung. Und es scheinen also schon diese Naturerscheinungen, vor allem diese Karstlöcher, diese Karsterscheinungen, wo dann durchaus einmal bei fallendem Luftdruck Nebel draus aufsteigen kann oder Kälte herauskommt oder so, die scheinen schon der Urgrund dort zu sein, warum dort das als kultischer Platz genutzt worden ist
späterhin. Dann passiert ein Naturphänomen und dann denkt man sich das hat irgendwas mit einer Hört und Macht zu tun.
Wobei was genau diese sozusagen das triggert, wodurch dann etwas zu einem Heiligtum wird, das ist schwierig zu sagen. Entweder es ist zufällig, wer oben hat irgendein Erlebnis, ne? Ein Resonanzerlebnis, mhm. ne? wie das so schön heißt, also ein positives Erlebnis und sagt, du, da ist das und das gewesen, pass mir lieber auf und schauen wir lieber, ne? Dass wir die Götter gut stimmen oder wie auch immer. Oder es ist eben daraufhin was Positives passiert, ne? Der hat gesunde Zwillinge geboren, sage ich jetzt einmal ganz ins Unreine, und daraufhin gehen die anderen aus, auf jeden Fall auch gesunde Zwillinge gebären wollen, was also jetzt natürlich das Ganze schon ein bisschen in Richtung Frau lenkt.
Ja.
Und der eine Weiheplatz vor der Doline, der gerade genannt worden ist, der also etwas unterhalb dieses Tempels oder Kultgebäudes, Tempel, es ist kein klassischer Tempel, weil er einen anderen Grundriss hat, unterhalb dieses Kultgebäudes liegt, das ist eindeutiger von Frauen benutzter Platz. Das Fundmaterial ist dort so eindeutig, dass das wir postulieren können. Ja. In der Zeitung ist dann natürlich gleich gestanden, alter Frauentempel am Schöckl entdeckt. Und so.
Was ist das dann für?
Das bezieht sich auf diesen einen Kultplatz. Ja. Also römische Heiligtümer, größere, vor allem ländliche Heiligtümer, sind immer relativ großflächig und bestehen immer, weil du hast gesagt, ihren Göttern nahe. Mhm. Nicht? Also sie gehören nie einem Gott, sondern es gibt da mehrere Fana oder halt kleine Abteilungen, wo verschiedensten Göttern geweiht wird. Also Merkur ist gern am Berg oben zum Beispiel.
Er befindet sich gerne am
Berg. Aber es kann das ganze Pantheon dort vertreten sein. Ja.
Mhm. Was sind das für speziell weibliche Funde?
Also es sind natürlich diese Schmuckfunde in erster Linie, also es gibt ein paar hundert Glasperlen, es gibt diese außergewöhnlicher Fund, diese schwarzen Glasarmreifen, die also vor allem ins dritte, vierte Jahrhundert, eher ins vierte Jahrhundert sogar gehören, die also dort offensichtlich intentionell zerschlagen worden sind oder hingeworfen worden sind in Richtung dieses Karstschlundes, weil sie die Funddichte eindeutig in Richtung Schlund hin, den wir leider, wie gesagt, selber noch nicht ausgegraben haben, eindeutig verdichtet, das wird eindeutig dorthin, dichter hin. Es gibt ein Webstuhlgewicht, es gibt Spiegelrahmen, es gibt Haarnadeln, also beinahe Haarnadeln, etliche, aber sozusagen, dass wir auch davon ausgehen können, dass das nicht nur Frauen waren, die dort geopfert haben, sozusagen in einem untergeordneten Weiheplatz zum Tempel hin, sondern dass dort auch konkret eine weibliche Gottheit verehrt worden ist, können wir daraus schließen, dass wir eben nur kleine Fragmente, aber doch Fragmente von Statuetten, sogenannten gallischen Pfeifenton-Statuetten, die früher aus stilistischen Gründen, also Gonzenbach immer eher ins 2., 3. Jahrhundert datiert worden sind, aber die jetzt aufgrund von besser stratifizierten Funden, hauptsächlich in Britannien, da gibt es eine neue Arbeit drüber, ziemlich sich ins 3. und 4. Jahrhundert verschoben haben, also diese Nutzung, die man kaufen kann, also die nach wie vor Provenienz wird nach wie vor Gallien angenommen, die aber weit verbreitet sind und die man am Markt kaufen kann. Also das kauft jemand am Markt in Gleisdorf zum Beispiel oder irgendwo an der Straße und trägt es auf den Schöckel hinauf, um irgendwas zu bieten. Und das sind eben so vielleicht 10, 15 cm hohe Statuetten aus ganz am hellen, so elfenbeinfarbenen Ton oder Keramik dann, wenn es gebrannt ist, aber auch der Ton war fast weiß, dazugehörige. Pfeifenton heißt es deswegen, weil dann in der Neuzeit die Pfeifenköpfe aus demselben Material hergestellt waren, die sind diesen Meerschaumpfeifen nahe kommt, nicht? Von der Färbung her. Die Pfeifenköpfe aus demselben Material hergestellt waren, deswegen nennt man das einfach Pfeifenton, also auch die Engländer sagen Pipe Clay dazu, das heißt einfach so, das ist so ein Terminus technicus. Ja. Also die Römer haben natürlich noch nicht geraucht. Das stellt also sitzende Göttinnen dar, die auf so einem geflochtenen Thron, auf so einem Korbsesselthron mit einer hohen Lehne sitzen und die eben ein oder zwei Stillkinder an der Brust haben. Die Frage ist, ob sitzende Göttinnen oder ob sitzende Frauen darstellt. Ja, ne? Ja. Ob das sozusagen eine Selbst, ob die Frauen, die ist immer die Frage, es stellt natürlich schon eine Göttin dar, eine Dea Nutrix oder wie die heute halt immer genannt wird, oder eine Mater-Göttin oder was auch immer.
Ja.
Die Frage ist, ob die Frau, die das am Markt in Gleisdorf, das hat leider keinen antiken Namen, aber am Markt in Gleisdorf kauft, nicht vielleicht auch sich selber drin sieht und das dort hinaufbringt.
Als Repräsentation.
Genau. Aber das ist unser einziger Hinweis jetzt auf eine konkrete Gottheit, die dort oben verehrt worden ist. Okay. Das sind zwar kleine Fragmente, die sich aber eindeutig rekonstruieren lassen und wo man zumindest sagen kann, es war eine weibliche Gottheit, die dort verehrt worden ist und nicht nur Frauen, die irgendwelche Götter verehrt haben.
Okay. Nur zur Klarstellung, zu welcher Kultur gehört das dann, zu welchem religiösen Kontext?
Das ist keltisch? Oder? Teil dieses antiken Polytheismus, das mit dem Keltischen ist immer so ein Problem, weil es natürlich sehr viele Beispiele gibt, dass keltische Gottheiten, die haben ja noch ein viel größeres Pantheon als die klassisch antiken Gottheiten, da gibt es ja tausende verschiedene, dass eben keltische Gottheiten eine Interpretatio Romana erfahren, also sozusagen mit einem römischen Namen belegt werden, der oft gar keine römische Gottheit ist, sondern eine auch von den Römern aus Ägypten importierte Gottheit, zum Beispiel die Isis oder wer auch immer. In diesen provinzialrömischen Heiligtümern kann es natürlich schon sein, dass der, keine Ahnung, der Cerunnos oder unbekannte Gottheiten wie der Uxlemitanus sozusagen als Beiname für den Jupiter noch dabei waren. Wobei es eher so ist, dass diese Bergheiligtümer schon spezifisch römische Erscheinungen sind. Die Kelten oder die Latenkultur ist zwar schon auch auf Bergen, aber um Bergbau zu betreiben oder um ihre Wälle anzulegen, das sind eher talnahe Hügel sozusagen, keine wirklichen Berge. Also dieser Gerschkogel, der mit Eisenindustrie zu tun hat, da in der Obersteiermark, ist eher Ausnahme von der Höhenlage. Die Kelten sind in Wirklichkeit eher herunten, also die sind nicht am Berg und verehren keine Karsterscheinungen, die sind eher, ist vielleicht jetzt, also wäre sicher kritisiert werden dafür, aber eher gewässeraffin als bergspitzenaffin,
würde ich sagen. Und das ist eine kontroverse Theorie.
Das heißt, es ist die Frage, ob da oben überhaupt Götter, sicher im Sinne einer Interpretatio Romana, dass man den quasi mitdenkt, die keltische Gottheit, aber sicher nicht per se von vornherein eine Kultkontinuität von einer keltischen Gottheit oder vom keltischen Pantheon aufs antike Pantheon gibt es da oben sicher nicht.
Nein. Alles klar. Nochmal ganz zurück zu den zwei Begriffen, die du verwendet hast. Kultgebäude und Kultbau versus Tempel. Mhm. Du hast dann gemeint, es war kein klassischer Tempel, sondern eher ein Kultbau. Was ist begrifflich hier jetzt
der Unterschied? Also natürlich war es vom Sinn des Gebäudes her, was natürlich ein Tempel oder das, was man landläufig als Tempel begreift, nur wir Archäologinnen und Archäologen sind natürlich vorgebildet, können wissen, was Vitruv sozusagen uns vorschreibt oder den antiken Baumeistern vorschreibt, wie ein Tempel auszuschauen hat. Und der Tempel hat halt eine ganz bestimmte Form. und diese ganz bestimmte typische Tempelbauform, wenn man nach Rom oder nach Athen fährt, die ist also nicht vorhanden, sondern es ist ein eher quadratisches Gebäude mit einem Sockel in der Mitte.
Also einfacher?
Nein, eigentlich nicht einfacher, weil ein Tempel ist insofern einfach, weil er das Haus der Gottheit ist. Ja, dort wohnt die Gottheit drinnen und dort haben, wie im Christentum in einer Kirche, da geht man hinein in das Haus des Gottes und feiert drinnen den Gottesdienst sozusagen. Das ist beim antiken Tempel überhaupt nicht so. Das gehört dem Gott, der ist da drinnen. Ja, da haben vielleicht irgendein Priester oder Priesterin hat da hineinzugehen und irgendwas herumzutun, aber der Dienst am Gott, sprich die antike Opferhandlung, die findet vor dem Tempel heraus statt. Das ist eigentlich der große Unterschied zwischen Tempel und Kirche, dass bei der Kirche der Altar drinnen ist und beim Tempel ist der Altar herausen.
Ja.
Und der Gottesdienst ist zwar ein christlicher Begriff, aber im Endeffekt ist klar, was ist die Opferhandlung, die Weihehandlung findet heraußen statt. Und es kann maximal sein, dass das sozusagen, dieses Gebäude schaut momentan so aus, das hat also auch verschiedene Bodenniveaus, die bis zu 70 cm unterschiedlich sind. So schwierig das herauszuschälen war, wir haben den Befund, den Berg ein bisschen sozusagen abringen müssen, das war nicht so einfach. Schaut so aus, als ob das sozusagen ich lehne mich jetzt ein bisschen weiter aus, als ob das so quasi ein ritueller Weg wäre. Das wäre irgendwie vorgeschrieben, dass man quasi in eine Vorhalle, in eine bunt ausgemalte schon hineingeht, dann diesen einen Sockel, wo man offensichtlich ein Kult malt, das da draufsteht, was auch immer das ist, eine Statue, ein Stein, eine Säule, was auch immer das sein kann, zuerst von hinten sieht, dann dort sein Obolus abwirft, weil das liegt so entlang an dieser Mauer, dieses Sockels liegt das entlang, und dann offensichtlich herumgeht, aber gleichzeitig nach Norden eine Stufe hinuntersteigt und dann quasi genau über dem größten aller Karststlünde, dem großen Schöckelloch, steht, wo eben bei dort der Dampf rauskommt bei gewissen Wetterlagen, also bis heute noch, und dann sozusagen irgendwie über einen anderen Weg den umschreitet, mehr oder weniger, und über einen anderen Weg wieder rausgeht. Also das schaut irgendwie so aus, als ob man dann wieder raufsteigt und dann wieder rausgeht erst.
Vielleicht eine kleine Prozession.
Ja, so quasi, dass das ein ritueller Weg ist, der dort beschritten ist, mit möglicherweise eben Handlungen, die damit in Verbindung stehen. Es gibt ja einen Raum, der nicht mit Wandmalereien ausgestattet ist. Und dort gibt es eine, sehr fragmentiert, ganz klein nur, aber eine Ritzung in der Wand drinnen, wo wer auch immer, ein Zuständiger, ich nenne es jetzt einfach einmal Priester oder ein Kümmerer, der dort am Berg vorhanden war, der oder auch ein Weihender sozusagen die Summe von 1,5 Denaren hingeschrieben hat. Das ist ein durchgestrichenes X, das heißt Denar. Und dann 1s, also 1 und Semis, also einen halben.
Yeah.
Und das ist entweder ein Versprechen einer Weihung, damit man sich daran erinnert, deswegen schreibt man das hin, oder es ist sozusagen
Dokumentation,
dass man das gemacht hat. Und es ist komischerweise genau in dem Raum, der also fundleer war und keine Wandmalereien trägt. Während die Funde liegen eher heraus um den Sockel und die bunten Wandmalereien sind sozusagen diese, ich nenne es jetzt einmal Hallen oder Gänge, die am hinführen zu dem Sockel. Also so schaut das Gebäude irgendwie aus. In der Ausstellung steht übrigens noch was anderes, weil die vom Forschungsstand 2019 ausgeht, der jetzt durch diese Grabung, der parallel mit dem Beginn der Ausstellung war, ein bisschen anders schon ist. Das wird aber in der 2021er Ausstellung aktualisiert werden.
Ja. Oder man kann sich's kurz anhören bei uns und dann ist
oder natürlich, ja, deswegen versuche ich ja davon zu sprechen. Ja.
Und da merkt man, wie aktuell Archäologie sein kann und wie schnell sie Sachen ändern können
mit einer Klangrabung. Ja, das kann sich schnell ändern. Ja.
Alles so alt, aber trotzdem wichtig für heute.
Ja, definitiv. Von den ganzen Funden, die auftaucht sind am Schöckl, was für ein Fund hat dich am meisten überrascht, dass der oben ist?
Eigentlich muss ich ehrlich sagen, nicht ein einzelner Fund, sondern dass da wirklich ein Gebäude am Spitz oben steht und dass das Gebäude ein Kultgebäude ist eigentlich schon. Was Militärisches, weil das ist ja wirklich weitsichtig, man sieht, gerade in der Spätantike würde man jede Gefahr aus dem Osten bei Stille hören oder alles daher sehen, kommen sehen durchs Raptor oder so zum Beispiel. Aber dass da wirklich ein Gebäude ist und dass das Gebäude auch noch sozusagen nachweisbar war und dass sogar Reste der Bodenniveaus noch erhalten sind, weil da oben ja wirklich alles Mögliche passiert ist. Nicht? Also früher zeitliche Kreidfeuerwachen, Hauptvermessungspunkt einer Vermessung schon aus der Zeit Maria Theresias, wie diese eine Messlinie also von Varaždin nach Brünn gelegt worden ist, war das ein Punkt um 1762, würde ich meinen, war der Vermesser oben. Die haben natürlich auch Gruben gegraben für ihre Steine und Messpyramiden, die dort sind. Und dann natürlich, dass das auch die Planierungen der Flugschule überstanden hat. Das hat mich eigentlich am meisten erstaunt. Und dass das wirklich direkt unter dem Alpengras drinnen ist. Ja. Es schauen die zum Beispiel der Eckstein dieses Tempels, der südwestliche Eckstein, war immer oberdeckig sichtbar.
Wirklich?
Der war oberdeckig sichtbar und daneben liegt so ein Schotter, würde man sagen, aber es ist Bruchschutt, weil er viereckig ist, das ist der Bruchschutt des Felsens. Und das war immer da, da gehen die Leute spazieren drauf und das Lustig. Ist aber das römische Niveau.
Ja.
Das ist das römische Niveau vom Tempel, das ist immer, liegt einfach da.
Ja. Vielleicht habe ich es bei einer Wandertung auch mal gesehen.
Ja, ja, du bist sicher drauf herumgegangen, wenn es dann
macht. Ich nehme an, ja.
Die Drachenflieger anschauen.
Ich nehme an, lustig, ja.
Wow. Das ist eigentlich das wirklich Erstaunliche. Von den einzelnen Funden her jetzt gar nicht so wirklich. Es gibt natürlich seltene Funde, wie diese berühmte, auf der Ausstellung entsprechend gefeaturete Tetradrachme des Caracalla, diese Silbermünze, die in Emesa, in Homs in Syrien geprägt worden ist und wo man sich dann halt im 215, glaube ich, und wo man sich eben fragt, wie die
wirklich. Wie kommt die zum Schöckel?
Ja, in der Tasche eines Soldaten. Und die Soldaten werden dann halt irgendwo.
War das auch eine
Asterix Missio Honesta angesiedelt sozusagen. Ja.
Ja.
Also das ist der wahrscheinlichste Weg sozusagen. Ja.
Exotische Münzen.
Auch. Ja, es ist so, dass offensichtlich in der Römerzeit ja durchaus Exoten hier waren. Also bei dem berühmten Blei-Etikettenfund aus Karlsdorf, der glaube ich in den 90er Jahren von der Frau Römer-Martense bearbeitet worden ist und die das Namensmaterial ausgewertet hat, ich glaube, da sind 8% griechische Namen dabei. Also nicht zu vernachlässigender Prozentsatz griechischer Namen, also mehr als einheimisch-keltische Namen zum Beispiel. Ja. Wobei man das führt vom Thema weg, wobei man ja sagen muss, dass die Kelten, das heißt immer so, die Peregrinen, die Einheimischen, das sind lauter Kelten, ja, es sind viele keltische Namen überliefert, es sind sicher viele Leute romanisiert worden, die sich zu erkennen geben auf den Grabsteinen, in dem es noch keltische Namen sozusagen haben und keine einheimischen Namen noch, die ja dann nach der Institutio Antoniniana nach 212, also derselbe Kaiser Caracalla, den wir gerade erwähnt haben, immer weiter romanisiert werden und dann verschwindet das irgendwann, diese keltischen Namen, aber die Kelten sind in Wirklichkeit auch ein Fremdvolk, wenn ich diesen belasteten Begriff gebrauchen kann. Die kommen nämlich über das Donautal, gehen um den Alpenbogen herum auf den Balkan und kommen erst von unten wieder zu uns. Ne?
Eine ganze Runde gemacht.
Ja, ja. Also ob das die eigentlich Peregrinen sozusagen sind, auf die Römer getroffen sind, ist die andere Frage. Aber sonstige ethnische Fragen beantworte ich heute nicht.
Nein, gehen wir nicht ins Detail.
Man sollte sich auch zurückhalten.
Ins Detail.
Wenn du einen Brief ans Christkind schreiben könntest, was du dir für die nächste Grabung wünschen würdest oder für die gesamte Kampagne oben am Schöckl, was wären das?
Du meinst jetzt abgesehen von einer ordentlichen Finanzierung und dass ich den Studierenden endlich einmal was zahlen kann, weil das ist nämlich
ein großer, davon, das ist etwas,
ich kriege nichts gezahlt.
Ein großer Wunsch für mich, da kriegen wir einen Zettel, das ist eine Lehrgrabung.
Das ist eine Lehrgrabung, ja.
Na, aber trotzdem.
Also das wäre wirklich ein großer Wunsch von mir, dass man normale zumindest Stundenlöhne oder wie immer zahlen könnte und nicht, wie auch immer, dass das nicht so erschwert wäre. Was ich mir wünschen würde, wäre zum Beispiel, dass in dieser Doline, die wir nächstes Jahr angehen, erstens, dass ich da Architektur drumherum finde oder dass diese Doline in der Spätantike als Botros verwendet worden sind und dort siehe Frauenberg.
Als was?
Es gibt sowas als Botros, als Grube, wo den Göttern gehörige Dinge, die nicht aus dem Heiligtum entfernt werden, sozusagen bei einer Neugestaltung des Heiligtums, wenn der Tempel zu voll ist oder was, wenn die alten Weihgaben dort drinnen entsorgt. Offensichtlich ist es auch so, dass die Christen, zumindest der Kollege Schreckler am Frauenberg, interpretierte so ein heidnisches Heiligtum schließen, zerstören dann das eine, weil es die Gebäude brauchen in Wirklichkeit, ein Heiligtum schließen, also was dann eben nach 380 zumindest das Christentum wirklich dann Staatsreligion wird, das ist ja nicht mit Konstantin, dass die Statuen zwar zerschlagen und köpfen und was weiß ich was und die Inschriften erradieren, aber dass das dann doch an Ort und Stelle bleibt und ich würde mir wünschen, dass da viel epigraphisches Material, eine Statue brauche ich keine, ich brauche epigraphisches Material in dieser Verfüllung der Doline drinnen liegt. Das wäre schöner Brief ans Christkind, ja. Mhm.
Schön für Weiheinschriften.
Ja, ja, genau. Ja. Ja. Ja.
Schön. Ja, ich drücke
die Personen, also damit die Personen fassbarer werden, die ja. da oben sind, damit wir mal einen Namen, wir haben einen, der heißt irgendwie Canus oder so, ja. in dieser Ritzinschrift drinnen, aber...
Ah, der sich...
Nein, der ist in einer anderen Zeile, also, das ist nicht der mit den Anhöpsesterzen, sondern nein, da gibt es einen pro Zeile und das ist in der unteren der ist Zeile, also mhm. der ist für... Der hat was anderes gemacht, ja.
Wow. Ja, dann drücke ich die Daumen, dass da dann genau das erfüllt wird.
Ja, schauen wir mal. Ja. 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 Ich hab, also Erwartungshaltungen habe ich gelernt, im Laufe meiner 35 Jahre archäologischen Tätigkeit abzubauen.
Ja.
Die lassen mich lieber überraschen.
Lassen wir uns überraschen. Man weiß ja nicht, was die Erde bringt.
Falls der Wunsch in Erfüllung geht oder auch nicht, können wir ja nächstes Jahr ein Update dazu machen.
Ja, gerne, ja. Gerne.
Machen wir dann ein Update.
Wenn es ja. update-würdig ist, schauen wir mal, ja.
Das war halt sehr spannend, was du uns erzählt hast, Manfred. Vielen Dank. Noch einmal kurz der Hinweis für die Ausstellung im Archäologiemuseum des Universalmuseums Joanneums in Eckenberg, die noch bis Ende Oktober 2020 läuft, dann in die Winterpause geht und ab April oder Mai oder ab Ostern 2021 wieder eröffnet wird und dann bis Ende Oktober 2021 läuft.
Wenn ihr Fragen an die Susanne, an mich oder an den Manfred habt, wir werden das weiterleiten natürlich, könnt ihr uns gern schreiben auf artefakte_erzählen@gmx.at oder auf Facebook und auf unserem Blog einen Kommentar hinterlassen unter dem gleichen Namen Artefakte erzählen.
Und hören könnt ihr uns ja entweder direkt über unseren Blog oder unter Spotify, unter Artefakte erzählen, unter Deezer, unter podcast.de und TuneIn. Das ist der Anbieter, den ich immer vergiss, weil das der komische US-amerikanische ist, aber den gibt's auch.
Wer auch immer uns auf TuneIn hört, mal kurz Hallo sagen. Wir haben keine Ahnung, ob da jemand ist. Gell?
Oder auch auf Deezer, weil wir haben jemanden, der uns auf Deezer hört und ich weiß leider nicht, wer. Also wer uns winken. Auf Deezer hört, kurz winken oder Facebook schreiben.
Passt. Genau. Danke fürs Hören, danke fürs Podcasten mit uns.
Danke für die Zeit, Manfred.
Sehr gerne, jederzeit wieder.
Schön.
Und wir hören uns dann auch wieder in 2 Wochen.